er ist ein unglaublicher Arzt. Er erinnert mich manchmal fast an Albert Schweitzer oder so, weil der wirklich in diese Krisengebiete ging und versucht bis zuletzt zu helfen. Und du hast natürlich auch ständig Angst, dass der sich auch ansteckt. Und er verliert auch Freunde, die einem lange begleiten in diesem Buch, eben an dieser Krankheit. Und viele wollen es auch dann erst nicht wahrhaben, dass sie jetzt wirklich diese Krankheit haben. Und wie das beschrieben ist, wie die Leute dahin siechen. Also das Buch zieht einen auch wirklich runter, das muss man sagen. Da ist nichts Fröhliches drin, da ist nichts Lustiges drin. Das ist ein relativ nüchterner Bericht über eben die Pest.
Wenn man im Sommerurlaub war und in dem Alter ist, ja, dann heißt es, man musste mindestens einmal gefickt haben, auch wenn es trostlos war. Nur einmal, damit die Ferien nicht verloren waren, um beruhigt abfahren zu können. Und genau so ist es ja so. Als in diesem Alter ist es, irgendwie ist es ja so. Ne? Man muss irgendwie so ein Mädel kennengelernt haben, mit der man irgendwie rumgemacht hat und die so die Liebe dieses Sommers war.
Ja.
Nur dann waren es echte Sommerferien.
It's summer love.
Ja, und unter diesem Druck steht so dieser Teenager.
Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal ein Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
Das wird eine stürmische Folge Nummer 11.
Ihr hört wahrscheinlich, wir sind auf einem Segelboot. Auf einer Yacht, auf einer Hochseejacht.
Ja.
Nein, wir sitzen in der Tat unter einem Schirm und der weht im Wind.
Der weht im Wind und klappert, sagt man, klappert wie ein Segel? Nee, wie beschreibt
man das? Ich mag das ja, ne? Ich mag ja dieses Geräusch, wenn diese Karabinerhaken an den Mast knallen.
Ja, ob das unsere Hörer auch so geil finden, weiß ich nicht.
Das werden wir sehen. Schreibt uns gern, wir haben eine Facebook-Seite. Zweimal ein Buch heißt die, völlig überraschend.
Ja.
Und wir freuen uns total über Kommentare.
Um das gleich mal vorweg zu sagen.
Dann haben wir das von der Wacke jetzt. Ne? Können wir uns um unsere Bücher kümmern. Was hast du mitgebracht? Vorab einmal kurz sagen, was wir hier haben.
Ich habe mitgebracht von, wo ich schon wieder nicht weiß, wie man den ausspricht, Victor Justine geschrieben. Hitze. Das ist ein Franzose, Victor Justine.
Justine wahrscheinlich.
Oder Gaston.
Ja. Ach, das ist ja lustig. Ich habe auch einen Franzosen mitgebracht.
Ja.
Ein, von dem man möglicherweise schon mal was gehört hat. Albert Camus.
Ach was.
Die Pest.
Das ist unglaublich.
Ja.
Weil, und ich habe das in der Vorbereitung gelesen, Victor Justine wird tatsächlich mit Albert Camus verglichen.
Ach,
ja, das ist irgendwie. Wieso bringst du das? Kann doch nicht sein, dass du jetzt dieses Buch mitgebracht hast von Albert Camus.
Na, wir sind ja gerade in der Endphase einer Pandemie, nämlich von Corona. Wir wissen nicht, ob es wiederkommt. Im Moment hat sich das alles ein bisschen gelockert. Und das war das Buch, was in den ganzen Buchhandlungen ausverkauft war. Es war während der Corona-Zeit nicht zu bekommen. Alle Buchläden haben versucht, es zu bestellen. Das gab es einfach nicht mehr. Ich habe eine alte Ausgabe, wie du siehst, ist sie auch völlig zerfleddert.
Ja.
Und ich habe es tatsächlich gelesen, jetzt nochmal. Und ich muss sagen, ich bin schon ein Camus-Fan. Ich finde, das Buch ist fantastisch. Und es ist irgendwie so, wir können da gleich nochmal en Detail drüber sprechen. Aber man denkt ja immer so, ach, so ein Klassiker, schwere Literatur und so.
Total.
Ist es aber nicht.
Vor allem,
das macht Spaß zu lesen.
Ich habe immer gedacht, irgendwie die Pest, also es geht gar nicht um eine Pest, sondern es ist nur irgendwie eine Metapher oder so.
Nein.
Aber es scheint ja wortwörtlich wirklich um eine Pest zu gehen.
Es ist die Pest.
Genau. Die haben übrigens heute, habe ich gerade noch im Radio gehört, einen neuen Erreger gefunden, der auch pandemietauglich ist.
Eine Schweinegrippe, ne?
Ja.
In China.
Ja.
Habe ich gehört.
Ja. 30.000, die haben von 30.000 Nasen abgestrichen, Schweinenasen abgestrichen. Und offenbar ist der Erreger, also der kann sich am Menschen aufsetzen und seine Atemwege angreifen. Also wie Corona.
Also eigentlich wie Corona.
Ja, genau. Aber sie sind sich da noch nicht, also das hat Potenzial, sagen sie.
Ja.
Ich weiß nicht, ob sie es jetzt so gesagt haben. Das hat Potenzial. Also sie wissen halt nicht, ob das tatsächlich von Mensch zu Mensch auch übertragbar ist. Also sie wissen nur, dass das irgendwie rein theoretisch geht, weil sie festgestellt haben, das ist und so weiter und so fort. Müssen wir nicht näher ausführen. Das macht ja auch nur Angst, glaube ich. Und wir sind gerade so gut drauf. Auch so
ja, ich habe jetzt auch gehört,
mit unserer Pest.
Corona war nur die Generalprobe.
Und ja.
So. Quatsch.
Ja.
Aber Prinzip.
Aber es geht wirklich um...
Soll ich jetzt erzählen ein bisschen was?
Ja,
ich muss gleich anfangen.
Ja.
Also mich hat das einfach mitgerissen, dass die Leute plötzlich, wo sie alle Zeit hatten, sich genau das Buch bestellen oder kaufen im Buchladen, versuchen zu kaufen, was eigentlich das beschreibt, was wir gerade erleben. Nur, dass die Pest noch eine Spur härter ist. Es ist konzentriert auf einen Ort in Algerien und wird erzählt von einem Arzt, Rieu heißt der, was erst ganz am Ende rauskommt.
André Rieu.
R-I-E-U-X wird er geschrieben.
Ach so, okay.
Und es ist alles geschrieben wie so ein journalistischer Artikel eigentlich, wie so ein, als würde ein Reporter aus einem Krisengebiet berichten.
Ach so, ja.
Es ist wirklich nicht schwer zu lesen.
Also ganz klare Sprache.
Ganz klare Sprache, es ist unheimlich mitreißend von Seite 1 bis zuletzt und beschreibt einfach, es fängt damit an, dass Ratten auf der Straße gefunden werden, die tot sind. Man weiß nicht warum, dann kommen andere Tiere dazu und irgendwann gibt es dann so die Ersten, die sagen, hier, wir haben eine Seuche, wir haben demnächst eine Pandemie und dann beginnen die ersten Menschen zu sterben. Und zwar, wir wissen nicht, wie Corona, jetzt nehmen wir Fahrt auf gerade mit unserem Segelboot hier.
Ja.
Wir kennen ja die Details nicht wirklich, wie sich jemand fühlt. Ich habe ein paar Berichte gehört, wie man sich fühlt, wenn man Corona hatte oder hat. Sogar auf der Intensivstation lag, das überlebt hat. Das muss furchtbar sein. Die Pest allerdings war auch wirklich furchtbar. Und wenn man das so hört, sie reagieren anders. Es geht hier nicht um eine weltweite Pandemie, sondern es geht um diesen Ort in Algerien und der wird abgeschottet. Und da kommt nichts mehr rein und nichts mehr raus. Und
kam Albert Camus nicht aus Algerien oder hat er nicht algerische Wurzeln?
Ja, er hat algerische Wurzeln und teilweise auch aus dem Elsass. Und ich kenne Camus halt gut, weil ich wohne quasi, wenn ich selber meine Bücher schreibe in Le Marin, wohne ich quasi in seinem Lieblingshotel, was inzwischen Ferienwohnungen sind.
Okay.
Und das ist eine Wohnung, die miete ich mir immer. Das habe ich ja letztes Mal schon erzählt.
Ja.
Und Camus hat seine letzten Jahre, also er ist ja 1960 bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Er hat für Der Fremde den Nobelpreis bekommen.
Hier steht auch Nobelpreisträger drauf.
Ja, das ist eine ganz alte Ausgabe. Ich werde sie ja, ihr seht sie ja, ich habe sie ja abfotografiert. Sie sieht wirklich, und ich habe sie mit Tesafilm schon versucht, wieder in Ordnung zu bringen. Es ist natürlich dem modernen Auge gar nicht zumutbar, solche Zeilen zu lesen. Es ist gelbes Papier, das Buch fällt auseinander. Es ist
teilweise ausgeblichen auch, ne?
Ja, es ist ganz eng geschrieben. Ich habe das halt irgendwann mal Secondhand gekauft und dachte immer, ich lese es irgendwann und jetzt habe ich das halt nochmal gelesen. Ich hätte es damals schon mal gelesen und jetzt nochmal, weil ich das so spannend fand, während dieser Corona-Pandemie sowas nochmal zu lesen. Und der ist auch in Le Marais begraben. Das muss ich doch kurz erzählen. Es gibt einen kleinen Friedhof in diesem Ort.
Ja.
Und die Franzosen neigen ja dazu, so riesige Gräber zu haben, so mit Steinplatten, Ornamenten und so. Die bauen ja fast schon Tempel für ihre Verstorbenen. Aber sein Grab ist so unscheinbar, dass ich das ganz lange nicht gefunden habe. Ich bin bei sengender Hitze über diesen Friedhof gelaufen und habe dieses Grab nicht gefunden. Meine Laune war auch auf dem Tiefpunkt, weil das nämlich so in der letzten Ecke ist und total unscheinbar. Und da steht halt einfach nur Albert Camus, daneben liegt seine Frau. Und es gibt so einen kleinen Delikatessenladen auch in dem Ort. Und da habe ich seine Enkelin mal getroffen. Die lebt da auch immer noch in diesem Ort.
Ah ja.
Aber die halten da sehr zusammen. Die wollen nicht genau wissen, in welchem Haus. Ich weiß, welches Haus das ist. Das ist auch total abgeschottet.
Aber du konntest auch nicht mit ihr sprechen oder so. Hast du sie mal gesehen?
Ja, ich habe sie gesehen.
Wie sieht die aus?
Nett sieht die aus. Sehr so französischer Schick. So kurze Haare, ein bisschen graue Haare schon und so.
Ja.
Toll gekleidet.
Große Sonnenbrille. Mitte,
genau,
ja.
Großer Hut. So. Also, es ist halt wirklich toll, weil in diesem Buch, und das ist eben auch so das Fieses an so einer Pandemie, auch wie wir sie jetzt erlebt haben, das ist ja es gibt ja keine Auslese nach gut oder böse, sondern es sterben Menschen, die sind dir total nahe. Und dann gibt es welche, wo du sagst, ja, vielleicht ist die Welt auch besser ohne den dran. So. Es geht halt quer durch.
Wie ist denn der Reporter denn so drauf? Also ist der eher so reißerisch veranlagt oder?
Ja, der ist Arzt. Er schreibt das nur wie ein Reporter.
Ach so.
Und er ist ein unglaublicher Arzt. Er erinnert mich manchmal fast an Albert Schweitzer oder so. Weil der wirklich in diese Krisengebiete geht und versucht bis zuletzt zu helfen. Und du hast natürlich auch ständig Angst, dass der sich auch ansteckt. Und er verliert auch Freunde, die einem lange begleiten in diesem Buch, eben an dieser Krankheit. Und viele wollen es auch dann erst nicht wahrhaben, dass sie jetzt wirklich diese Krankheit haben. Und wie das beschrieben ist, wie die Leute dahin siechen. Also das Buch zieht einen auch wirklich runter, das muss man sagen. Da ist nichts Fröhliches drin, da ist nichts Lustiges drin. Das ist ein relativ nüchterner Bericht über eben die Pest.
Okay.
Und ich finde, das ist eine tolle Wiederentdeckung gerade. Und das ist halt, ich habe mich auch ein bisschen gefreut, dass ich so dachte, toll, dass die Leute jetzt so die Zeit haben, sich so einen Klassiker vorzunehmen.
Ja, und wie sieht denn das so aus mit Parallelen? Also ne, wenn man das jetzt mit heute vergleicht, ja. Also du hast natürlich schon gesagt, es geht da härter zu als hier. Mhm. Bei uns hier ist mit unserer Pest, sage ich jetzt mal.
Ja, ja.
Aber gibt es trotzdem irgendwie so, weil du sagst ja auch, da wird ein Ort abgeschottet und...
Genau, also der ganz große Unterschied ist, dass sie das bemerken und die Außenwelt das auch bemerkt und dieser Ort eigentlich im Grunde wie bei Outbreak mit Dustin Hoffmann, diesem Film, schon sehr rechtzeitig isoliert wird. Der Ort wird, es ist ein Ort in Algerien, den es aber in Wirklichkeit, glaube ich, nicht gibt. Und dazu kommt halt diese Hitze und die Angst dieser Menschen da, das zu bekommen. Im Grunde wie bei uns, nur eben in einer anderen Zeit. Wir haben heute die Möglichkeit, über Medien uns Virologen nonstop anzuhören, Tag und Nacht. Das gab es ja alles damals noch nicht. Man wusste halt auch eigentlich nicht so viel. Man kannte nur irgendwann, also besonders dieser Arzt, kannte nur ziemlich genau den Verlauf, der ziemlich schlimm war. Und,
wer es hatte, gab auch nicht so der... Also es gibt keine Leute, die die Pest hatten und das unbemerkt hatten, sondern...
Nein, genau. Das ist ein Riesenunterschied, genau. Wer das hatte, der hat das auch gemerkt. Es gibt auch hier Überlebende, aber sehr, sehr wenige. Mhm. Es wird dann schon, also wenn ich jetzt gesagt habe, es ist alles so düster. Natürlich ist diese Pest irgendwann vorbei und die haben es geschafft. Es gibt das fängt damit an, dass diese Neuinfektionen immer weniger werden, also genau wie bei uns, bis es eben gar keine mehr gibt. Und diese Hoffnung, die die Leute dann haben, dass es weniger werden. Und es gibt auch eine Zeitung dort, wo darüber berichtet wird. Und es werden immer weniger. Und der größte Moment ist natürlich, als diese Stadttore endlich wieder aufgemacht werden. Und diese Stadt wird total bewacht. Du hast wirklich keine Chance, da rauszukommen. Und das finde ich auch so hart. Bei Corona hast du immer noch die Möglichkeit, dich irgendwo zurückzuziehen. Also wer die Möglichkeit dazu hat und wenn es ein Schrebergarten ist.
Ja.
Diese Möglichkeit gibt es nicht. Das ist eine enge Stadt, eine große Stadt.
Und aber die mussten auch alle zu Hause bleiben dann?
Nee, das wird so explizit nicht beschrieben. Mhm. Nee. Aber das tun natürlich viele. Das öffentliche Leben liegt natürlich da auch völlig brach.
Ja.
Ja, ich kann diesen Klassiker empfehlen. Das Lustige ist, ich empfehle hier ein Buch, was man gar nicht bekommt, weil es das, glaube ich, im Moment
nicht gibt. Das ist ja unglaublich. Also nicht mal, es gibt ja Bücher, die sind vergriffen, aber dein Buchhändler sagt ja, kann ich noch in irgendwelchen...
Im modernen Antiquariat kannst du das natürlich bekommen. Genau. Klar. Da kannst du das bekommen, aber in einem Buchladen. Und ich finde diese Ausgabe, die ich habe, ihr seht sie auf dem Foto, irgendwie schön. Sie sieht halt so nach den 60er Jahren ein bisschen aus. Und ich suche immer auch andere Camus-Bücher in einer schönen Ausgabe. Die sehen immer nicht so gut aus. Ich lese auch gerne Sartre übrigens. Auch völlig, ganz toll. Wirklich. Also die Bücher sehen halt so doof aus. Und die Camus-Bücher auch. Die sind so lieblos gemacht. Ich würde mir mal wünschen, dass solche großen Autoren tolle Cover, Neuauflagen bekommen ja viele zu irgendeinem Geburtstag. Ich warte immer, 1960 ist er gestorben. Mensch, der ist doch dann jetzt 60 Jahre tot.
60 Jahre
da tot. Da könnte man noch mal eine schöne Ausgabe machen.
Eigentlich
also,
ja.
Das ist hier Roro, also Rowold.
Also liebe Leute von Rowold, also das muss doch möglich sein. Rowold ist doch gerade...
So eine Box würde ich mir wünschen.
Ja, natürlich.
Weißt du, so eine richtig schön gemachte Box. Ich mag nämlich schön gemachte Bücher. Taschenbücher eigentlich nicht so gerne. Und das ist auch ein Taschenbuch. Das gibt es ja gar nicht mehr. Wahrscheinlich ist es gleich bezahlbar als Erstausgabe.
Also ich könnte mir gut vorstellen, dass Rowold schon längst daran arbeitet. Weil ich meine, die müssen doch gemerkt haben, dass ihr Buch da jetzt gerade wieder Thema Nummer 1 ist. Aber möglicherweise gibt es ein Problem.
Weil?
Keine Ahnung, rechtemäßig oder die hier, deine Enkelin, die will das gar nicht oder so, dass das nochmal hier
ein Reissue würde man in
ein
unserer
Reissue,
Musik...
Reissue, genau. Ja. Genau. Remastered.
In neuer Übersetzung. Was ich übrigens ganz interessant finde und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, die Verlage, denen geht es ja angeblich so schlecht. Durch diese Pandemie. Ich verstehe das gar nicht. Es gibt, ich habe jetzt gehört zum Beispiel, der Fischer Verlag, also ein sehr großer Verlag, soll ich kann das nicht, es ist nicht zu Ende recherchiert, ich habe es nur gehört, soll das gesamte Herbstprogramm gestrichen haben und das, was sie machen wollten, ins Frühjahr verlegt haben.
Das ist doch merkwürdig.
Warum? Ja, die Buchläden waren offen. Und dann ist es doch auch eine Frage, wo man aufwachen muss und sagen muss, ey, die Leute haben jetzt Zeit zu lesen. So wie Camus, wer hätte denn das vorher gedacht? Das ist ja so unwahrscheinlich, als wenn Leute ja. Klopapierrollen kaufen.
Ja,
ja. Oder Nudeln. Ist gleichzusetzen mit Camus.
Kaufen die da eigentlich auch irgendwie?
Nee, davon ist nicht die Rede. Nee. Aber es ist schon die Rede davon, dass... dass dann natürlich weniger in die Stadt kommt, weil sich kaum einer reintraut. Also Lebensmittelmangel herrscht auch.
Ja. Ich weiß auch, als hier die Städte menschenleer waren, ne?
Ja.
Ganz am Anfang,
ja.
Das war schon unglaublich.
Ne? Wie sonntags.
Ja.
Findest du, das ist was Frustrierendes? Ich finde eine Großstadt auf dem Sonntag finde ich so frustrierend.
Das ist fürchterlich.
Ich finde diese Stimmung ganz furchtbar. Ich habe als Kind auch immer, ich bin in Hamburg aufgewachsen.
Du ich auch, ja.
Ich habe das als Kind immer so gehasst, den Sonntag.
Deshalb ja auch der Song von Morrissey, Every Day is Like Sunday. Ich kann das total nachempfinden. Ja. Every Day is Silent and Grey. Also genauso war das auch. Das war,
ja.
Oh. Heute habe ich damit ja kein Problem, ne? Auch wenn an einem Sonntag nichts los ist. Also Sonntage, die vergehen bei mir heute ja wie im Flug. Aber früher fand ich das auch.
Du liest sonntags viel, nicht?
Ja.
Du bist ein Sonntagsleser auch.
Ja, total gerne. Schön. Also wie gesagt, Sonntage kein Problem, aber früher auch. Every day is like Sunday. Mhm. Every day is silent and grey.
Ohne Frage einer der besten Popsongs aller Zeiten.
Auf jeden Fall.
Über Popsongs müssen wir auch mal was machen. Machen wir auch einen Podcast machen. Der gehört dazu, über den müsste man dann reden.
Ja, stimmt.
Und jetzt habe ich so ein komisches Gefühl mit Morrissey. Nach diesem Interview, die hat ja dieses Interview da dem Spiegel gegeben.
Ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Ich meine,
wie so ein AfD-Anhänger da geredet hat. Und jetzt muss ich sagen, hatte ich richtig schwierig. Es gibt ja gerade ein neues Album, da sind auch tolle Sachen drauf. Aber ich höre das anders jetzt. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich hätte früher immer gesagt, der will halt provozieren.
Was hat er denn gesagt eigentlich? Ich habe das nur so am Rande mitbekommen,
dass den Engländer so eine Partei auch mal gut tun würde und so. Ich kann das jetzt nicht mehr genau zitieren, das ist ja auch ein bisschen her.
Ja, weil ich glaube,
da jetzt auch Sorge habe.
Aber der meint das nicht so von wegen, weil ich die Partei cool finden würde, sondern weil er, glaube ich, damit auch, ich glaube, er meinte damit, weil dann sich alle anderen zusammentun. Und dann so wahrscheinlich etwas Neues entsteht und sich andere wieder rückbesinnen auf etwas,
ja.
Was er vermisst. Und er fürchtet wahrscheinlich, das geht nur, wenn auch die Engländer jetzt mal ihre AfD bekommen. Vielleicht meinte er das so. Also, kann nicht vorstellen.
Dieser Spielraum war in den Worten nicht da, das weiß ich noch. Aber wollen wir zurück zum Buch kommen?
Ja,
zu deinem Buch.
Zu meinem schon? Meinst du, dass wir mit Albert Camus schon durch sind? Du bist ja großer Fan, hast du gesagt. Also mit dem Buch oder was war so der Auslöser?
Ich habe auch damals Der Fremde gelesen.
Ja.
Das war ja sein Nobel. Habe ich als eher anstrengend empfunden, weil es so ein Kriegsbuch eher ein Stück weit ist.
Ja.
Das fand ich nicht so gut. Ich habe noch ein weiteres Buch mit Kurzgeschichten gelesen. Ich habe ein Buch gelesen von einer Gerichtsverhandlung, wo eigentlich nur, und das war ein unheimlicher Humor ist da drin, wo ein Anwalt sich mit seinem Mandanten unterhält. Und es geht halt über die ganze Zeit nur, und das ist, hat auch was Witziges, wie die beiden reden. Also das war diese Wortgewandtheit. Und trotzdem, es ist keine komplizierte Sprache. Es ist sprachlich toll, aber es ist nicht, ich lese jetzt einen Klassiker, den ich wirklich anstrengend finden könnte. Sondern es macht wirklich Spaß. Und ich habe Camus ganz klar nochmal durch diesen Ort entdeckt, in dem ich immer schreibe, weil der... Gibt es Straßen, die nach ihm benannt sind, da gibt es halt den Friedhof und dieser ganze Ort ist natürlich, wenn man so eine berühmte Persönlichkeit hat, so ein Kind der Stadt, des Dorfes,
ja.
Wobei der da ja gar nicht geboren ist. Er war da nur unheimlich glücklich, er hat die letzten Jahre da gelebt, eben bis zu seinem Autounfall.
So. Ja.
Und dadurch habe ich so ein bisschen mich angefangen für den zu interessieren. Ich finde aber von den Büchern, die ich jetzt gelesen habe, ich habe auch noch nicht alle gelesen, finde ich schon das beste Buch. Weil das so, vielleicht liegt es auch daran, dass wir nun auch Journalisten sind, dass mir das so einen Spaß gemacht hat, sowas zu lesen, was sich im Grunde liest wie ein langer Zeitung, also wie ein Bericht. Also wie, als wenn ein Reporter vor Ort erzählt, was passiert ist. Und man kriegt auch erst ganz am Ende raus, dass der Rieu das ist, der die ganze Zeit das alles erzählt.
Okay.
Das ist ganz geschickt gemacht.
Ja.
Also, ja.
Aber ich finde auf jeden Fall mal gut zu wissen, dass das ein Buch ist, also ein lesbarer Klassiker ist.
Ja.
Ich habe ja, naja, ich habe ja leider immer das Vorurteil, beim Klassiker denke ich immer, oh, Klassiker, wahrscheinlich irgendwie auch schwer zu lesen und will ich nicht unbedingt ran, so ungefähr.
Ja.
Ne? Aber das scheint da ja überhaupt nicht der Fall zu sein.
Überhaupt nicht
der
Fall.
Also gut zu wissen, finde ich.
Ich kann es nur empfehlen. Ich erinnere mich aber an ein Gespräch, was wir damals mal bei Johannes Bekaner in der Redaktion, als wir da noch gesessen haben, hatten. Und da hast du mir gesagt, ich glaube, ich lese alle Nobelpreisträger irgendwann mal. Hast du zu mir gesagt.
Ja, das kann sein.
Ich glaube, ab und zu, jedes zweite oder dritte Buch ist jetzt mal so ein Nobelpreisträger. Und ich fand das irgendwie total cool. Ich dachte, ja, das finde ich gut. Kann man machen.
Ja, ja, ich hatte tatsächlich mal ein Buch, hat mir eine Freundin geliehen, eines Nobelpreisträgers, kommt aus Südamerika, wenn ich das richtig erinnere.
Ja.
Wie hieß er da noch? Maria Vargas Llosa. Ja,
Mario Vargas Llosa.
Mario Vargas Llosa, genau. Ja. Genau. Und der, ich weiß, blöderweise fällt mir jetzt der Titel des Buches nicht ein, aber das Buch war echt richtig klasse, weil das hatte so einen Aspekt, der war richtig spannend.
Ja.
Ich glaube, im Kern ging es irgendwie um eine Übersetzerin oder so. Ich glaube, die lernte einen Mann kennen, der die Fähigkeit hatte, den Wellengang des Meeres irgendwie zu lesen. Er stand an der Küste und hat sich das so angeschaut. Ich glaube, der stand stundenlang so am Strand oder am Meer und hat das Meer so beobachtet, weil das war ein Ingenieur und der konnte anhand dieses Wellengangs erkennen, wie er Wellenbrecher legen muss, damit die Strände irgendwie verschont bleiben oder nicht abgetragen werden oder so. Das fand ich total klasse, also sowas zu entwickeln.
Ja.
Und das war ein Nobelpreisträger und der war lesbar.
Ja.
Also kann ich auch sehr empfehlen.
Ja. Ich habe auch Patrice Munro gelesen damals. Der hat ja auch einen bekommen, ein paar Jahre später. Und die ist spezialisiert auf Kurzgeschichten und die sind alle sowas von gut. Also man kann nicht sagen, Alice Munro, 2013 hat sie den bekommen, den Nobelpreis.
Ja.
Und ich war völlig begeistert. Ich habe auch mehrere Sachen von der schon gelesen. Und ihre Kurzgeschichten sind einfach brillant.
Jetzt schlägt ihr das Wetter um. Also wir kriegen ja wieder richtig
Wind von vorn.
Das Segel bläht sich auf.
Ja. Und es ist sehr dunkel.
Es ist sehr dunkel. Das wird hier gleich sowas von losschütten.
Ja. Jetzt erzähl endlich mal, was du hast.
Ja,
weil das Buch sieht toll aus, finde ich. Das muss man zuerst sagen.
Ja, ne?
Ja.
Das ist so ein türkisfarbenes Cover und die Sonne brennt vom Himmel. Und das Buch heißt deshalb auch Hitze. Und der Schriftzug ist so silbern. So. Das ist auch so gleißend schon irgendwie. Ne? Da wird einem schon richtig... Also man merkt
sofort... Wo hast du das her? Wie kamst du dazu?
Hat mir auch meine Freundin geschenkt. Und der ist also, oder ihr ist also dieses Buch empfohlen worden. Ist ganz, ganz dünn. Und das ist von Victor Gestin oder Gestin. Mhm. Ganz, ganz junger Typ, ist irgendwie 26 Jahre alt und hat hier sein Debüt vorgelegt. Ein Debüt?
Vorgelegt.
Vorgelegt.
Ja.
Und das ist ein Debüt, das...
Nachhalt?
Genau, ein Debüt, das lange nachhalt. Hinten stehen auch wieder ganz tolle Sachen drauf. Ein glühender Roman, an jeder Seite verbrennt man sich die Finger, schreibt Frederik, wo ich auch immer nicht weiß, wie der ausgesprochen wird.
Ah ja, Big Beder.
Big Beder.
Beige Beder.
Beige Beder.
Ja, genau. Auch toll.
Ich glaube, wir müssen umziehen, weil das wird zu windig. Ich fürchte, wir müssen umziehen.
Bisschen krass, ne?
Ja.
Ja. Ach, jetzt werden die Schirme eingepackt.
Ja, wegen des Windes.
Ja, wegen des Windes, ne?
Ja, Wetter.
Kommt jetzt schlechtes Wetter? Ja, es sieht wirklich sehr übel aus.
Ja, es wird gleich nicht nur stürmen, sondern auch in Strömen gießen, fürchte ich. Was sagt deine Erfahrung? Wird es gleich regnen? Oder? Wird es gleich regnen? Oder was sagt deine Erfahrung hier?
Ich denke.
Ja. Ja, klassische Frauenantwort übrigens, ich weiß nicht.
Ich weiß nicht.
Wechseln wir den Pass mal besser, ne?
Ja.
Ja. Wir melden uns gleich wieder.
Ja, bis gleich. Okay, da sind wir wieder. Wir sind umgezogen aus dem Regen. Das geht nämlich jetzt los draußen. Wir haben uns nahe der Küche, jetzt werden ihr keine Geräusche mehr von Segeln oder Sonnenschirm hören, sondern wahrscheinlich ein paar Küchennebengeräusche.
Ja.
Und ein Handy klingelt.
Und ein Handy klingelt.
Gut, also kommen wir nochmal zu deinem Buch. Hitze. Und lustigerweise, das muss ich ganz kurz sagen, habe ich Deutschlandradio Kultur, höre ich total gern übrigens, die haben Sommerbücher empfohlen. Und da war das bei. Das ist relativ neu und die haben das sehr empfohlen, dieses Buch.
Ja, genauso wie ich es auch empfehlen kann.
Und das ist mir wichtiger, muss ich ganz klar sagen.
Meine Freundin hat mir das geschenkt, also sie hat das auch gefunden und hat es mir geschenkt. Und es ist von Victor Gestin, ganz junger Typ, 26 Jahre alt und hat hier sein Debüt vorgelegt.
Und es ist, es halt nach.
Es ist ein Debüt, das...
Nachhalt.
Auf der Rückseite haben sich auch wieder prominente Stimmen verewigt. Unter anderem auch einer, von dem ich immer nicht weiß, wie spricht man den aus? Ganz berühmter Autor. Frederik
Beigbeder.
Beigbeder. Ja. Ganz tolle Bücher geschrieben.
Ja, das stimmt.
Die Liebe wert zwei Jahre zum Beispiel, ganz großartig. Und natürlich dieses eine Buch, was von der Werbung handelt. Ich glaube, das war auch von ihm, ne? Das war nicht Hulbeck, sondern das war Beigbeder.
Ja, ja.
1999,
stimmt. Stimmt, sehr gutes Buch.
Ja, nee, 39,99, glaube ich, heißt es.
Genau, weil das dieser Preis war, genau. Ja. Wie die beiden Typen da in dieser Agentur sitzen und sich... Und die völlig zugeguckt sind und was vorschlagen und sagen, wir haben eine ganz lustige Kampagne. Die sitzen beim Kunden, schlagen was vor. Und dann
Joghurt geht es.
Es geht um Joghurt.
Und sie kommen zu spät übrigens.
Genau.
Die sitzen da alle schon.
Und spielen sich aber total auf, sind die allergeilsten beiden Werber. Und schlagen vor, schlagen einen Werbespot vor, völlig unmotiviert, einen lustigen Werbespot. Und dann fragt dieser Typ von diesem Joghurtfabrikanten, warum lustig? ein fantastisches Buch.
Ja, sensationell.
Wenn man ein bisschen Werbebranche mitbekommen hat, wenn man da mal gearbeitet hat, sich ein bisschen dafür interessiert, ist das, es ist alles wahr, was da drin steht.
Ja, ja. Und vor allem, da kann ich auch ganz getrost den Film empfehlen. Der Film ist wirklich super.
Ja, ja.
Der Schauspieler ist auch klasse, der den Werber da spielt. Der hat so wirre, dunkle Haare und auch so eine Hornbrille auf.
Ja.
Und das fängt ja so an, dass er auf dem Dach eines Hochhauses steht und da runterspringen will, weil er einfach nicht mehr kann irgendwie oder so. Und weil er merkt, sein Leben in der Werbung ist völlig bedeutungslos.
Ja. Ja.
Super Buch.
Ja.
Ein super Buch.
Pussy.
Ja, auf jeden Fall hat sich Frederik Beigbeder hier auch auf ein glühender Roman schreibt, der an jeder Seite verbrennt man sich die Finger. Mhm. Ja, mein Gott, das muss man halt sagen, wenn das Buch Hitze heißt. Und glaubst du übrigens daran, dass... Ich glaube nicht, dass er das Buch gelesen hat, echt nicht. Ich glaube, das ist einfach nur Marketing.
Das ist ganz interessant, diese Frage, die du da aufwirfst.
Ja.
Weil natürlich, man kann immer sagen, naja, hat er aufs letzte Buch bezogen. Oder hat einfach mal einen rausgehauen. Aber es ist natürlich Quatsch, weil das Buch ist ja noch nicht mal gedruckt, wenn er das weiß. Schon. Und die haben das oft nicht gelesen, bin ich mir überzeugt.
Ja. Obwohl, das ist ja der Verlag Kain und Aber. Nach Diogenes mein zweiter Lieblingsverlag.
Ja, verstehe.
Und die sind ja seriös. Also ich würde mich wundern, wenn die sowas machen.
Vielleicht hat er es gelesen. Ja. Vorab. Und dann kennen die sich.
Ja, vor der Übersetzung hat das gelesen. Also es ist ja im Französischen wahrscheinlich im Original erschienen.
Ja.
Schon ein bisschen vorher. Ja. Und deshalb kannte auch Frederik Beigbeder das Buch.
Ja. Ja.
Auf jeden Fall, ja. Zum Inhalt. Es geht hier um einen 17-jährigen Jungen, Leonard. Der spielt auf so einem Campingplatz.
In Frankreich, oder wie?
In Frankreich, auf einem Campingplatz in Frankreich. Und es ist Sommer, es ist mega heiß. Mhm. Und der Autor, also der Victor Gestin, der beschreibt diese Hitze auch so sensationell. Mhm. Also das ist,
muss man auch können.
Ja, das muss man können. Das war auch mein Gedanke. Mhm. Ey, dass dir selber heiß wird und dir selber die Schweißperlen hier runterrinnen, dass du dieses Gefühl dafür kriegst, ja genau, es ist mega heiß und der Sand klebt und der Schweiß klebt an dir und du stinkst und so.
Ja.
Das beschreibt er wirklich super. Mhm. Das ist ein ganz dünnes Buch nur. Also es hat, glaube ich, nicht mal 200 Seiten. Warte mal, ich schau mal schnell nach.
Ja.
Genau, das hat 155 Seiten oder so, ist ein bisschen dunkel hier, ich kann das jetzt gar nicht richtig lesen. Mhm. 157 Seiten das Buch.
Ja.
Das heißt, man hat es sehr, sehr schnell durch. Mhm. Und die Geschichte ist, also es geht um Leonard, 17 Jahre alt, es geht so um Teenage-Sex und die ersten Erfahrungen und so weiter.
Und alle haben schon nur er noch nicht.
Und alle haben schon nur er noch nicht.
Ja, ja.
Und ein Satz, den habe ich mir extra rausgeschrieben in dem Buch, ist, wenn man im Sommerurlaub war und in dem Alter ist, ja, dann heißt es, man musste mindestens einmal gefickt haben, auch wenn es trostlos war. Nur einmal, damit die Ferien nicht verloren waren, um beruhigt abfahren zu können. Und genau so ist es ja so. Als in diesem Alter ist es ja so. Ne? Man muss irgendwie so ein Mädel kennengelernt haben, mit der man irgendwie rumgemacht hat und die so die Liebe dieses Sommers war.
Ja.
Nur dann waren es echte Sommerferien.
It's summer love.
Ja, und unter diesem Druck steht ja. So dieser Teenager. Und das ist eigentlich...
Du wirst jetzt aber nicht verraten, ob er es geschafft hat.
Ich werde es nicht verraten.
Nein. Okay.
Das ist eigentlich das Hauptthema. Mhm. Aber und eigentlich geht es auch darum, dass eben halt ein Junge wird vermisst und der ist tot. Mhm. Und man findet die Leiche nicht. Oder man weiß überhaupt nicht, wo der ist.
Aber man weiß, dass er tot ist.
Ich wusste gar nichts. Ne? Mhm. Und das ist ja immer, das ist ja immer
liest toll. Du Buchrücken?
Nee. Also ich habe das Buch geschenkt bekommen.
Ja, dann ist es
von meiner anders. Freundin.
Ja.
Und ich habe es dann extra nicht hinten drauf gelesen. Sie meinte einfach nur, das Buch soll toll sein. Mhm. Lese es einfach so, wie ich das mit dir ja auch mache.
Ja.
Und ich habe den Buchrücken nicht gelesen. Deshalb wusste ich überhaupt gar nicht, um was es geht.
Ja.
Und nur auf dem Buchrücken steht leider... Doch vor allem treibt ihn die vergangene Nacht rum, starb Oscar, weil er nichts dagegen unternommen hat.
Ach so, er ist sogar quasi nicht mitschuldig, sondern
ja, er ist mehr
hätte weniger, reagieren können.
Er, hat's er aber ist nicht mehr getan. Oder weniger Zeuge und hat nichts unternommen und das beschäftigt ihn halt. Ne? Und ich sage jetzt einfach mal so, scheiß drauf, ist egal. Er war dabei, als dieser andere Junge stirbt.
Ah,
und er nimmt diese Leiche, schleift die hinter sich her und vergräbt sie in den Dünen.
Oh Gott.
Ja.
Also ist auch ein bisschen Krimi.
Es ist auch ein bisschen Krimi und natürlich macht sich der Junge jetzt mitschuldig, weil er ja die Leiche vergraben hat. Ne? Und halt auch nicht verrät, wo die ist.
Ach.
Und läuft eben halt über diesen Campingplatz so rum, als wenn nichts wäre, aber trägt das natürlich mit sich herum.
Natürlich.
Ja.
Und dann noch das andere Problem mit den Mädels.
Und dann noch das andere Problem mit den Mädels und halt die anderen Jugendlichen und dieser riesengroße Campingplatz und man läuft da so rum, will halt andere Leute kennenlernen und dann gibt es da auch noch so einen Typen, der auf diesem Campingplatz arbeitet, das ist mehr oder weniger auch so ein Animateur, der läuft da so im Clownskostüm rum, manchmal jedenfalls.
Schrecklich.
Ja, und versucht halt die Leute da zu animieren und man hört auch ganz viele Sommerhits in diesem Buch, also Despacito zum Beispiel.
Ach so, das oder, ist gar nicht so lange her jetzt.
Ja, ja, genau. Oder was war noch der andere? Ich hab's ja hier, genau, I got a feeling. Ja, du gehst halt voll mit in diese Szenerie, weil der Autor dich da so richtig mit reinzieht. Ne?
Ja.
In diese Hitze, in diese Atmosphäre von diesem Campingplatz. Du wirst da richtig so mit reingezogen und eben halt auch in seine Gefühle von diesem Protagonisten, der eben halt da auch so ein Mädel kennenlernt. Und du wirst richtig auch an deine eigene Teenagerzeit so erinnert, weil er ist halt auch nicht so dieser Draufgänger-Typ und...
Also das klingt super.
Ja, und...
Klingt wirklich gut.
Ja, ja, und er hat halt auch so einen sehr guten Freund, der denkt auch, Alter, auch immer nur an das eine irgendwie und redet auch nur so darüber. Und das ist so ganz geil beschrieben hier. Es gibt so eine Stelle in diesem Buch. Also der Typ selber, das ist Louis, heißt er, glaube ich, oder Louis. Mhm. Und der hat sich auch in so ein Mädel verguckt. Zoe heißt die und die will er unbedingt haben. Und dann reden sie auch über Tinder. Also Tinder ist auch so ein großes Thema bei denen.
Ja, ja ist und, es ja auch bei den Jugendlichen Wahnsinnsthema. Ja,
ja, ja, genau. Und dann gibt es ja so einen kurzen Dialog, kann ich ja mal kurz vorlesen, geht nur ganz kurz. Und dann reden sie halt über Tinder. Und der Louis sagt, ist ja auch meine Schuld. Meine drei Fotos sind hässlich. Ich sehe bescheuert aus. Warum zeige ich mich auch mit nacktem Oberkörper, wenn ich fett bin? Guck mal, meine fette Schwarte. Warum lasse ich mein T-Shirt nicht an? So wie du. Hm? Hä? Leo? Leo, schläfst du? Was? Weiß nicht. So, das ist auch so eine Antwort bei der Hitze. So.
Ja.
Ja, weiß nicht. Wahrscheinlich muss ich mir noch ordentlich einen runterholen und das Thema ist erledigt. Doch, es ist immer das Gleiche, auf Tinder zu sein. Macht mich heiß, aber ich finde keine. Also hole ich mir eben einen runter und dann geht es mir besser. Ich ersticke die Lust im Keim. Aber es wäre... schon bescheuert, es nie in echt zu tun. Weißt du, ich will nicht im Puff landen oder irgendwas Ekliges anstellen. Was weiß ich, du kommst schnell auf echte Ideen, wenn du es nie hinkriegst. Das macht dich kaputt. Plötzlich sprang er auf und starrte mit irren Augen die Leute an. Ich will ficken, ey! Hals, Maul, ruft der Typ von der Pommesbude. Also so schreit...
Du stehst also auf gute Dialoge.
Ich stehe auf gute... Ich stand schon immer auf gute
Dialoge. Ja, ich weiß.
Also das ist das Tolle an diesem Buch. Also diese Atmosphäre, diese Fähigkeit, uns diese Hitze nachzubringen und halt diese bescheuerten Dialoge unter diesen Jugendlichen.
Mhm. Ja, ja, ja.
Es ist aber kein Jugendbuch deshalb, ne? Sondern dafür ist es dann doch zu gekonnt. beschrieben irgendwie auch, finde ich. Also, ja, und es ist das Debüt von diesem Victor Justine. Das ist ein Autor, der lebt ja in Paris, habe ich gelesen, schreibt eigentlich Drehbücher. Finde ich auch erstaunlich, ne? In dem Alter schon so Drehbücher. Ja.
Wie alt war der nochmal?
26. Also ich habe das auch super gerne gelesen, total schnell natürlich auch durchgelesen, weil es so eine kurze Geschichte ist.
Ja.
Und eben halt diese zwei Ebenen, dieses Teenager-Dasein auf diesem Campingplatz in diesem Sommerurlaub und eben halt, ja, wie gehe ich damit um, wenn ich gerade eine Leiche irgendwo verscharrt
habe. Ja, super, super. Ja. Ja, ich würde sagen.
Und komischerweise, genau, was wir am Anfang ja schon gesagt haben, viele vergleichen mit Albert Camus, komischerweise.
Ja, genau, lass uns darüber noch mal hin. Ja. Warum?
Ich kann es aber jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit bestätigen. Also ich habe, wie gesagt, ich habe noch gar nichts von Albert Camus gelesen.
Mhm.
Du hast Victor Justine noch nicht gelesen.
Genau.
Es ist halt auch richtig, ja, lesbar, einfache, verständliche Sprache.
Mhm.
Die in der Lage ist, dir eben halt auch dich trotzdem, obwohl sie so einfach und schnörkellos ist, trotzdem wirst du in diese Hitze, in diesen Strudel da so ganz gut mit reingezogen. Das ist schon gut gemacht.
Also über Wetter spricht Camus natürlich auch so. Vielleicht ist es auch das so ein Vergleich, weil er beschreibt halt auch, wie diese Hitze in diesem Ort, aber dann kommt auch der Herbst und dazu diese ganzen Sorgen. Und so. Also dieses Innenleben in guten Sätzen zu beschreiben, ist natürlich schon eine Kunst. Also und das beherrschen die scheinbar beide.
Ja.
Ist das der Grund? Ich glaube, wir haben zwei interessante Bücher.
Auf jeden Fall.
Zwei Franzosen, lustigerweise, heute mal. Albert Camus, Nobelpreisträger mit der Pest, das Buch, das meistgesuchte Buch überhaupt. Es gab übrigens, das muss ich noch ganz kurz sagen, bei Amazon unglaublich hohe Preise. Weil die Leute versucht haben, das dann irgendwie Secondhand zu bekommen. Und die kosteten teilweise 60, 70 Euro so ein Buch. Also eine alte Ausgabe von Camus, die Pest.
Ja, es gibt ein ähnliches Buch von Dean R. Koontz.
Ja.
Das ist so ein Horrorautor.
Ja.
Der hat nämlich auch ein Buch geschrieben. Da geht es um Wuhan.
Ach.
Und da geht es auch um diesen Erreger.
Ach, das ist ja interessant.
Und das ist genauso vergriffen.
Ja.
Und das hatte ich auch, da habe ich auch gedacht, Mensch, das musst du unbedingt lesen. Das ist ja Wahnsinn, dass der das irgendwie auch so, auch noch Wuhan und so weiter.
Mhm.
Und da habe ich auch ein Buch gefunden, da sollte auch das Taschenbuch irgendwie 195 Euro oder noch teurer. Mhm. Wahnsinn.
Wahnsinn, ja.
Aber der hat auch irgendwie, keine Ahnung.
Schon interessant, dass sich Leute in so einer Zeit auch Literatur suchen, die irgendwas damit zu tun hat.
Ja, ja.
Auch
ja,
wenn sie alt ist.
Ich habe ja bei mir zu Hause auch immer noch von Stephen King Das letzte Gefecht stehen. Mhm. Handelt auch von einer großen Seuche, die Menschen dahin gerafft hat und ein paar überleben und bauen jetzt Amerika wieder auf.
Ja. Diese Utopien, was einst Utopien waren und die uns dann so einholen. Ich glaube auch immer noch, ich bin absolut gar kein Fan von Actionfilmen. Ich möchte sogar sagen, ich hasse Actionfilme. Aber ich habe aus irgendeinem Grund damals Armageddon gesehen.
Ja.
Und Armageddon ist ja die Geschichte, dass ein Meteorit auf die Erde schlägt und die Erde zerstört. Diese Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, die ist ja da.
Ja, klar.
Die ist genauso da, wie dass die nächste Pandemie kommt.
Ja.
Und solche Sachen machen einen auch Besorgnis.
Ja, klar.
Sind irgendwie, es könnte ja passieren. So, und das mal zu Ende spielen und das mal durchspielen, wie auch eben in Camus die Pest oder wie wir es jetzt gerade erleben. Wir haben ja hier noch Glück gehabt. Andere Länder wie Brasilien oder auch Schweden, denen geht es gerade anders. Oder Amerika.
Ja.
Je nachdem, was für einen Präsidenten du gerade hast.
England geht es ja auch richtig schlecht.
England geht es auch schlecht, ja.
Da war ja neulich der Strand bei Bournemouth, glaube ich, war das sogar.
Ja, genau. Die Bilder waren Wahnsinn. Ja. Bisschen wie in Scharbeutz.
Also, Leute.
Ja, schön war es mit euch.
Das waren unsere beiden Bücher.
Albert Camus, Die Pest und?
Einfach nur Hitze von Victor Justine. Noch kein Nobelpreisträger, aber vielleicht kommt das ja noch.
Hat das Zeug dazu, meinst du?
Hat das Zeug dazu.
Okay.
Und mit 26 Jahren
ist noch einiges drin.
Da geht noch was.
Ja, jetzt klingelt am Nachbartisch schon wieder das Handy. Ja.
Es gibt so Leute, die lassen das auch mit Absicht dann so klingeln, haben die eher nicht.
Sieht aus, als würde ein Computer ans Ohr nehmen, so groß ist sein Handy.
Ja, gut. Und jetzt ist der Anrufer.
Ja. Wir wünschen euch noch, wo auch immer ihr es gerade hört, eine gute Fahrt oder einen schönen Tag.
Ja, ne, sollte ihr im Zug sein, hoffe ich, dass da niemand wie wild telefoniert, hatte ich auch schon alles erlebt.
Ja. Schreibt uns auf unserer Facebook-Seite zweimalbuch.de.
Genau, und wenn ihr den Podcast gehört habt, die Folge Nummer 11, hinterlasst auch gerne da einen Kommentar, das ist immer gut. Weil wir müssen ja auch wissen, kommt das überhaupt bei euch an? Oder hört ihr das überhaupt gerne? Wäre ja auch mal, was müssen wir ändern? Soll das so bleiben, wie es ist?
Wir sind gespannt und freuen uns auf eure Reaktion. Bis dann, zu Zweimannbuch.
Ja, tschüss.
Tschüss.